Also, weder interessieren wir uns für den Autor Hegel, also die Person, noch interessieren wir uns für eine anteilig, vielleicht für uns heute noch verbliebene Aktualität von einigen der ja immerhin 200 Jahre alten Überlegungen, die uns unter dem Namen Hegel überliefert sind. Das hatten wir beim letzten Mal uns genau vor Augen geführt. So einfach kann man es sich mit den Texten Hegels nicht machen. Denn wieso sind wir uns so sicher, dass wir gleichsam aus sicherem Zeitabstand uns zurücklehnen können, wissen, dass wir heute ja schon ganz woanders und viel weiter sind und dann gleichsam, weil die Texte ja von damals sind und schon wissen können, dass sie uns sozusagen nur halb angehen, allenfalls punktuell. Nur das Aktuelle herausgreifen, mit dieser Einschätzung hatte ich das letzte Mal den Hegel-Leser Adorno zitiert, nur das Aktuelle herausgreifen, nein, wer so liest, liest nicht wirklich. Wer so liest, vollzieht nicht die Bewegung, die ein denkender Text von seinem Leser fordert. Diese These wiederum ist nicht gleichsam eine in den luftleeren Raum hineingestellte These, sondern diese These, man muss ganz lesen, man muss sich ganz mit dem Text befassen, ist eine Erfahrung, die man auf der anderen Seite tatsächlich sehr konkret an den Hegelschen Texten auch machen kann. Davon war auch beim letzten Mal die Rede. Bei dem Versuch, Hegel zu denken und zu lesen, stößt man auf Sätze, die einen tatsächlich zwingen, diesen Sicherheitsabstand, dieses sich zurücklehnen, mal gucken, was hier interessant ist und so weiter, aufzugeben. Es sind Sätze, die tatsächlich verstanden werden wollen, indem man sie mitvollzieht. Ich hatte beim letzten Mal angedeutet, dass Hegel-Texte eben deshalb, weil sie das fordern, diesen Mitvollzug fordern, nicht ganz zu Unrecht als schwierige Texte gelten, als schwierig zu lesen nämlich. Ich denke aber, dass es trotzdem überhaupt keinen Grund gibt, sich von der Lektüre von Texten Hegels abschrecken zu lassen. Im Gegenteil, man könnte sagen, es hat schon seine Richtigkeit, mit der Ungewohntheit und auch mit dem fordernden Charakter dieser Sprache, denn Hegel bietet eben ein ganz ungewohntes Denken an. Und etwas ganz Neues denken, das funktioniert eben nicht in ganz einfacher Sprache, sozusagen in reibungsloser Sprache. Es funktioniert nicht wie die Übermittlung einer neuen Information. Denkstrukturen sind keine Regalwände, in die wir was hineinstellen können. Wirklich etwas Neues denken heißt deswegen gerade nicht, dass wir bloß neue Inhalte aufnehmen und neben andere uns schon bekannte Inhalte quasi eingruppieren können. Informationsaufnahme in diesem schlichten Sinne, wo die Sprache gar kein Problem ist, sondern wir nehmen sozusagen einfach nur einige neue Informationen auf, das ist eigentlich eine triviale Praxis. Eine Praxis, die Tieren, Pflanzen und auch Menschen zugänglich sein könnte, sofern sie eben über ein Speichermedium verfügen, das diese Gedächtnisfunktion übernimmt, also diese starre, stabile Gedächtnisfunktion. Etwas Neues denken, das hat demgegenüber, aus Hegels Sicht oder aus der Sicht, die wir auf Hegel auch eingenommen haben, gerade nicht mit dieser bloßen Informationsaufnahme zu tun, sondern mit dem Wie unseres Denkens. Wir verfügen, wenn wir etwas Neues denken, nicht nur über irgendwelche einzelnen neuen Bausteine von Wissen, sondern wir verfügen über eine neue Form für dieses Wissen. Über neue Formen, die Dinge zu wenden. Und dann geht es gleichsam wie eine Erdbebenwelle durch unseren gesamten Wissensbestand hindurch. Das Wie wir wissen, verändert sich. Auch die vertrauten Inhalte erscheinen in verändertem Licht. Denn ich kann sie nun anders denken, etwas bisher nie Gekanntes mit ihnen machen. In diesem Sinne eben nicht der bloßen Aufsummierung neuer Inhalte, sondern eines Angebots ganz neuer Formen des Denkens sind Hegels Texte ungewohnt. Ich hatte beim letzten Mal das Beispiel verwendet, Sie erfinden so etwas wie eine neue Musik, vielleicht einen neuen Rhythmus der Begriffe und Gedanken und nicht einzelne Töne bloß, die man sozusagen in den bekannten Rhythmus hinein platzieren kann. Um diesem neuen Rhythmus auf die Spur zu kommen, hatte ich Ihnen eine schon von Adorno angestoßene Empfehlung weitergereicht. Die betrifft das Lesen. Probieren Sie an Hegels Texten ruhig einmal mit verschiedenen Lesegeschwindigkeiten herum. Da gibt es einen Fluss der Sätze, der sich beim zügigen Lesen, beim Weiterlesen, ohne an den einzelnen Worten zu kleben, verständlich machen kann. Und zwar, obwohl wir vielleicht den Sinn der einzelnen Worte noch gar nicht so ganz haben. Und umgekehrt kann man Hegel-Texte auch verlangsamen und aus dieser Verlangsamung etwas ziehen. Man kann das vorher und nachher ausblenden und einen Halbsatz oder eine Formulierung quasi ganz lang nachhallen lassen oder auf der Zunge lassen, so wie ein raffiniert zubereitetes Gebäck oder einen guten Wein. Die Formulierungen lassen dann bei diesem langsamen Lesetempo vielleicht ganz langsam einen Sinn ahnen, den Sie bei der schnellen Geschwindigkeit so als Einzelformulierung nicht hergaben. Die Kombination der Verfahren ist natürlich letztlich der Witz. Man kann nicht nur langsam oder nur schnell mit Hegel zurechtkommen. Hegel denken heißt diese Vorlesung und eben nicht einfach nur Hegel oder Hegel aus heutiger Sicht. Die Botschaft, die ich mit diesem Titel Hegel denken verbinde, ist, denke ich, mit diesen Erklärungen vom letzten Mal klar geworden. Nehmen wir Hegel auf Augenhöhe, heißt sie, und nehmen wir ihn als Herausforderung ernst. Ganz oder gar nicht. Mit dieser Vorstellung von einer existenziellen Unbedingtheit und von einer wirklichen Totalität in der Bewegung der Philosophie erfüllen wir nicht zuletzt ein Stück weit den Anspruch, den Hegel selbst an die philosophische Denkbewegung stellt. Totalität, bisschen sperriges Wort, ist ein Wort, das uns wieder begegnen wird. Man kann natürlich, das ist klar, von der Philosophie weniger erwarten, als dass sie wirklich aufs Ganze geht. Aber die Frage ist ja berechtigt, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir diese sozusagen Größe der philosophischen Bewegung von vornherein einschränken? Für Hegel hat dieses aufs Ganze gehen, diese ungebremste Hundertprozentigkeit des Denkens etwas mit seiner Idee von Freiheit zu tun. Wie das Denken, könnte man sagen, gibt es auch Freiheit niemals halb. Also man kann nicht sozusagen halb denken, gebremst oder dergleichen, sondern wenn die Bewegung das sein soll, um das es geht, dann muss sie diesen Zug zum Ganzen haben. Ob sie das Ganze erreicht, ist eine zweite Frage. Der Zug muss jedenfalls drin sein. Wir kommen auf all diese Themen, Freiheit und so weiter, später zurück. Für den Moment erinnere ich noch an den kurzen Text, den wir uns zum Ende der vergangenen Vorlesung näher angesehen hatten. Sie erinnern sich, dieses nachträglich sogenannte älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus. Es ist ein anonymes, kurzes Blatt aus dem Jahre 1797 und stammt mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Feder Hegels. Und wir haben uns das angesehen, es bildet ein stürmisches, philosophisch-politisches, man könnte vielleicht sagen, eine Art kulturrevolutionäres Zukunftsideal ab. Eine neue Physik muss her, war eine dieser Forderungen. Und im Bereich des Menschenwerks muss die Freiheit her. Und das heißt, der Staat soll aufhören. Und eine Geschichte der Menschheit will geschrieben sein, wobei alle Geister, die die Welt in sich tragen, weder die Freiheit noch Gott noch die Unsterblichkeit länger außer sich suchen sollen. Das war so eine Formulierung gewesen. Man soll es in sich suchen. Die Freiheit, Gott, die Unsterblichkeit. Und dann war da ein eminent philosophischer Programmsatz, denn er betrifft die Methode des Denkens, traditionell gesprochen die Theorie dessen, wie Erkenntnis funktioniert. Dieser Satz hatte gelautet, ich zitiere nochmal, aus diesem ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus: Ich bin nun überzeugt, dass der höchste Akt der Vernunft, der, in dem sie alle Ideen umfasst, ein ästhetischer Akt ist und dass Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind. Der Philosoph muss ebenso viel ästhetische Kraft besitzen als der Dichter. Ende des Zitats. Das ist auch eine wuchtige Forderung, eine interessante erkenntnistheoretische These zu sagen, ein ästhetischer Akt ist sozusagen die Spitze der Vernunft, ist ein ästhetischer Akt. Und es ist zweifellos der Ton der Romantik, den wir hier hören. Denken ist ästhetisch, denken muss ästhetisch sein, sonst bleibt es gleichsam diesseits des Wahren stehen. Es bleibt dann bei einem trockenen, herzlosen und weltlosen, bei einem schwachen und, wichtig, bei einem hässlichen Denkgebäude. Machen wir uns außerdem nochmals kurz klar, mit welchen beiden Worten jene philosophische Programmschrift beginnt. Sehr enigmatisch steht da, Gedankenstrich, eine Ethik, Punkt. Was genau das heißen soll, gibt der Text nicht her. Aber eines ist klar, Philosophie, dieses ganze Unternehmen der Erneuerung der Kultur in Freiheit ohne Staat und falsche Götter, mit sogar einer neuen Form der sich mit dem, was für das Volk wichtig ist, vereinigenden Wissenschaft, einer neuen Mythologie der Vernunft, das war das Stichwort, dieses ganze Unternehmen soll praktische Philosophie sein. Nichts allgemein obenherschwebendes, nichts Abgehobenes mehr, keine Metaphysik. Am Ende des ältesten Systemfragments ist in dieser Gemengelage von Ästhetik, Ethik, praktischer Philosophie und natürlich auch durchschlagender Politik, sogar von Religion die Rede. Freilich klingt diese Religion sehr diesseitig und politisch. Es ist eine Religion, die als Menschenwerk konzipiert wird und von der da die Rede ist. Letztes Zitat aus diesem ältesten Systemprogramm. Keine Kraft wird mehr unterdrückt werden. Dann herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister. Ein höherer Geist, vom Himmel gesandt, muss diese Religion unter uns stiften. Sie wird das letzte, größte Werk der Menschheit sein. Zitat Ende. Auch da merkt man eine Religion unter uns. Es ist keine Religion eines monotheistischen Gottes mit seinem je einzelnen Gläubigen, sondern eine Gleichheit der Geister, die zugleich gestiftet wird, ja, durch einen höheren Geist vom Himmel gesandt, was immer das sein mag. Das letzte größte Werk der Menschheit aber, nicht das Werk eines beim Namen gerufenen Gottes. Behalten wir diesen jubelnden Textschluss dieses kleinen Manifests, dieses ältesten Systemprogramms, ruhig im Ohr. Es ist von einem Schwung getragen, den man, das Stichwort hatte ich beim letzten Mal auch ein bisschen erläutert, den man romantisch nennen muss und der auf jeden Fall den drei philosophierenden Freunden Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Friedrich Hölderlin und eben Hegel, die zur Zeit der Französischen Revolution in Tübingen studierten, gemeinsam war. Diese Aufbruchsstimmung und diese intellektuelle Pointierung dessen, was Aufbruch sein soll. Schelling wird später eine Vorlesung zur Philosophie der Mythologie halten. Also dieses Stichwort Mythologie der Vernunft taucht bei Schelling in seinen späteren Arbeiten weiter auf. Schelling setzt die Mythologie dann als das positive Neue, als eine Art philosophisch-polytheistischer Religion von allem bisherigen Monotheismus ab. Also Schelling verfolgt dieses Stichwort Polytheismus, was ja in dem ältesten Systemprogramm auch fällt. Hölderlin wiederum, der andere von den beiden Freunden Hegels, lebt nicht das Ideal des Philosophen, sondern er macht sozusagen mit einer anderen Seite der Programmschrift ernst, er lebt das Ideal des Dichters. Er schreibt in dem Jahr, in dem das älteste Systemfragment entstanden sein muss, den Briefroman Hyperion sowie Gedichte, etwa die schwärmerische Hymne an die Menschheit, der er ein Rousseau-Zitat zur Freiheit vorangestellt hat und in der es in dieser Hymne gegen den falschen Stolz der gegenwärtigen Verhältnisse und ebenfalls im Namen der Wahrheit, aber eben jetzt dichterisch gewendet, heißt, ich zitiere das mal, Schon fühlen an der Freiheit Fahnen sich Jünglinge wie Götter gut und groß. Und ha, die stolzen Wüstlinge zu mahnen, bricht jede Kraft von Bann und Kette los. Schon schwingt er zürnend das Gefieder der Wahrheit unbesiegter Genius. Schon trägt der Aar des Rächers Blitze nieder und donnert laut und kündet Siegsgenuss. Zitat Ende. Ich habe das zitiert, um sozusagen die Himmelsrichtungen anzudeuten, in die Hegels Freunde und intellektuelle Mitstreiter dieser Zeit, die man eng mit diesem ältesten Systemprogramm zusammendenken muss, die, in die Richtungen anzudeuten, in denen die gehen, intellektuell dann weiter. Hegel liest sich solchen Zeilen gegenüber, also etwa den eben zitierten, ja, schon schwingt erzürnend das Gefieder der Wahrheit unbesiegter Genius. Also Hegel liest sich dem gegenüber vergleichsweise kühl. Auch vergleichsweise kühl in seinen Schriften, wenn man es mit dem ältesten Systemprogramm vergleicht, das mit dem wir uns letztes Mal beschäftigt haben. Verständlichkeit und vor allem auch akademische Präzision und eben nicht Dichtung, Schwärmerei. Gut, also Schwärmerei ist jetzt ein sehr negativer Begriff, aber nicht Dichtung ist Hegels Ziel. Man merkt das nicht nur an der Wortwahl, sondern auch an den Projekten, die er sich vornimmt. Ich hatte schon angekündigt beim letzten Mal, dass ich nicht historisch-chronologisch durch Hegels Werk gehen will und kann. Ich überspringe also eine ganze Anzahl interessanter Schriften, die Hegel früh nach dem Studium arbeitend als Hauslehrer zunächst in Bern, dann in Frankfurt geschrieben und publiziert hat. Also in dieser Zeit hier oben, in der er als Hauslehrer in verschiedenen Städten gearbeitet hat. Machen wir uns, auch wenn wir diese frühen Texte hier in der Vorlesung weitgehend überspringen werden, dennoch kurz klar, wie produktiv die bewegten außerakademischen Jahre bis 1801 für Hegel gewesen sind. Also die Jahre, bevor Hegel eben im Jahr 1801 in Jena habilitiert und an der Universität Jena dann auch eine Dozentur erhält und 4 Jahre später zum ordentlichen Professor ernannt wird. Neben Rezensionen, Skizzen, die nicht alle erhalten sind, und Aufsätzen, gibt es da in dieser früheren Zeit, also in der außeruniversitären Zeit, gemeinsam mit Schelling etwa die Gründung einer Zeitschrift unter dem Namen Kritisches Journal der Philosophie. Eine Zeitschrift, die das Ziel haben soll, wie es in der Einleitung, auch eine ganz vehemente Einleitung heißt, die, also editorial sozusagen der ersten Ausgabe, die das Ziel haben soll, die wahre Wissenschaft Philosophie von der Unphilosophie, von Ausdehnung und Verseichtung zu befreien. Also auch da ein Neuanfangspathos, das mit diesem Zeitschriftenprojekt, mit diesem Zeitungsprojekt verbunden ist. Zu nennen sind dann außerdem 2 große Arbeiten, ein nicht publiziertes Manuskript über die Verfassung Deutschlands, die sogenannte Verfassungsschrift, und dann in der letzten Woche schon einmal erwähnt, die Differenzschrift. Das ist eine abgekürzte Bezeichnung, diese Schrift hat einen ganz langen Namen. Differenz des fichteschen und schellingschen Systems der Philosophie in Beziehung auf Reinholds Beiträge zur leichteren Übersicht des Zustands der Philosophie zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Dieser Text erscheint im Jahr 1801, im Jahr von Hegels Habilitation. Auch die Habilitationsschrift wird 1801 publiziert. Das ist nochmal eine weitere Schrift. Sie hat ein naturphilosophisches Thema und ist auf Latein geschrieben. Dissertatio Philosophica de Orbitis Planetarum. Es geht also um die Planetenbahnen. Insbesondere die Differenzschrift wird zu Recht als eine wichtige Vorbereitung späterer Überlegungen, vor allem der Überlegungen in der Phänomenologie des Geistes, betrachtet. und ist natürlich namentlich, das merkt man schon an der Überschrift, namentlich für die Frage der gedanklichen Bezüge sowie der kritischen Abgrenzungen zwischen den drei Autoren Fichte, Schelling, Hegel interessant. Reinhold wird auch noch genannt. Also man kann diese Differenzschrift sehr schön als frühe Auseinandersetzung dieser ja durchaus benachbart arbeitenden nachkantischen Philosophen lesen. Und Hegel bezieht hier erstmals in eigenem Namen ausdrücklich bezogen auf dieses Dreieck Stellung. Grob gesagt kann man sagen, Hegel argumentiert in der Differenzschrift als Kritiker Kants und Fichtes und er sieht seine eigene Position in dieser Zeit in der Nähe Schellings. Lassen wir Einzelheiten beiseite, halten wir aber fest, was ja durchaus bemerkenswert ist, wenn wir den Anfang des Hegelschen Oeuvres anschauen, nämlich Hegels von Anfang an breite Themenwahl. Machen wir uns das klar. Er schreibt erstens über die deutsche Verfassung, ein damals wahrlich hochbrisantes Thema. Kurz darauf schreibt er übrigens noch einen Aufsatz über Naturrecht. Er arbeitet also eindeutig als politischer Philosoph und Rechtsphilosoph. Er publiziert aber zweitens ein anspruchsvolles, erkenntnistheoretisch-metaphysikkritisches Buch, die Differenzschrift, die ganz grundsätzliche Auseinandersetzung in sozusagen des Philosophierens nach Kant führt. Und drittens habilitiert er mit einem naturphilosophischen Thema. Hier zeichnet sich in der Tat ab, was ja schon das älteste Systemprogramm ahnen ließ und in den vollmundigen Forderungen der beiden Herausgeber des Kritischen Journal der Philosophie, wieder alle Unphilosophie, Neugründung der Philosophie, zu ahnen ist und klar zutage tritt. Nämlich, hier zeichnet sich ab, hier geht jemand aufs Ganze, auch thematisch. Hegel fasst die Welt in allen ihren Dimensionen zugleich ins Auge, arbeitet an unterschiedlichen thematischen Baustellen und er versteht unter Philosophie, nämlich unter wissenschaftlicher Philosophie, nichts anderes als genau das zu tun, diesen breiten Anspruch einzulösen. Was er in diesen frühen Jahren vorbereitet, ist nichts anderes als die Ausarbeitung von so etwas, wie man in der Philosophiegeschichte zu sagen pflegt, von so etwas wie einem System. Nämlich einer Behandlung aller vorhandenen wissenschaftlichen Gegenstände in einem einzigen, konsistent durchdachten und vollständigen Zusammenhang. Zu Hegels Zeit ist ein solches Philosophieverständnis, also die Idee, einen solchen Gesamtzusammenhang des Denkens zu konstruieren, noch nicht unüblich geworden. Aber ganz selbstverständlich ist dieser Anspruch auch nicht mehr. Kant hatte auf jeden Fall eine Art System vorgelegt, aber nicht zuletzt an Kant und an dem in vielen Jahr philosophischen Endgültigkeit beanspruchenden Blickwinkel der kantischen Transzendentalphilosophie hatte ja die romantische Bewegung gerade ihre Kritik festgemacht, eine ganz dezidierte neue Form von Systemkritik artikuliert. Die Romantik hatte fürs Poetische, fürs Exemplarische, fürs ästhetische Fragment als die wahre philosophische Denkform gestritten. Hegel entscheidet sich also an dieser Alternative, die bereits aufgebrochen ist, zu seiner Zeit folglich, wenn man so will, konservativ. Er optiert für eine Wissenschaft, nicht für Dichtung oder Universalpoesie. Er optiert fürs Ganze, nicht für ein Philosophieren in Splittern oder für den Blütenstaub, wie der radikale romantische Denker Novalis eine seiner Fragmentfolgen genannt hat. Sehr sprechendes Bild. Also das war die romantische Idee, viele kleine Keime von Gedanken aussäen und gerade nicht sozusagen das Zwangssystem in die Philosophie hineinbringen, wie das in der metaphysischen Tradition immer gemacht worden ist. Tatsächlich ist aus Hegels Zeit in Jena eine ganze Anzahl von Entwürfen einer regelrechten Gesamtanlage seiner philosophischen Theorie erhalten. Es gibt Notizzettel, die bekunden, er hat in diesen Jahren tatsächlich gebastelt an so etwas wie einem System. Ich sage bewusst so etwas wie einem System, weil der Begriff System vielleicht doch zu viel an dogmatischer Strenge dieser Gesamtkomposition nahelegt. Verschiedene der unpublizierten Entwürfe aus der Jenenser Zeit sind im 20. Jahrhundert publiziert worden, unter Überschriften wie Hegels erstes System oder Jenenser Realphilosophie. Diese Ausgaben sind aber editorisch durchaus fragwürdig, denn offenbar wurden die Notizen Hegels von den Herausgebern unter anderem gerade am Leitfaden der Unterstellung sortiert, Hegel sei eben ganz und gar von der Suche nach einem straffen System besessen gewesen. Also so wie uns diese Werkstattzettel überliefert sind, sind sie quasi von den Editoren schon in der Annahme, es sei um ein System gegangen, sortiert. Und das bestätigt ein Stück weit eine Vermutung, die vielleicht nicht ganz richtig ist. Es spricht vieles dafür, dass wir uns Hegels Werkstatt trotz dieser Arbeit am Ganzen durchaus spielerischer und auf jeden Fall bewegter vorstellen können, als der Terminus System nahelegt. Es geht ihm nicht um eine zwanghafte Gesamtordnung, sondern um einen Versuch, eben der wirklich zusammenhängenden Gruppierung des Materials und dessen, was er sagen will. Das wird nicht zuletzt daran erkennbar, also Bastelcharakter der spielerische, der in Bewegung befindliche Charakter, er wird daran erkennbar, dass Hegel seine erstmals 1817 publizierte große Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften später mehrmals umgearbeitet hat. Er bringt auch in Briefen zum Ausdruck, dass ihm der in vielem vorläufige Charakter der Anordnung seiner Überlegungen klar war und dass er nicht ernsthaft sozusagen Letztgültigkeit gerade der Gruppierung und Anordnung seiner Überlegung unterstellen wollte. Nicht ohne Bedacht hat Hegel außerdem zwar zeitweilig in dieser frühen Zeit in Jena von Teilen eines Systems gesprochen, er hat die Gesamtschau seines Ansatzes aber dann gerade nicht unter dem Titel System veröffentlicht, sondern er hat eben jenen Titel Enzyklopädie gewählt. Eine Enzyklopädie, das ist, wie Hegel selbst erläutert, der Versuch, eine Übersicht im gesamten Umfange zu erlangen. Es geht also in einer Art räumlicher Metaphorik um die Erstreckung eines Gebietes, die dargestellt werden soll, um eine Versammlung von allem, was dazugehört, und nicht um ein in sich so und nicht anders zwingend, logisch zwingend zusammengefügtes Gebäude. Ich betone dies mit der Enzyklopädie, die eben nicht System heißt. Ich betone dies deshalb so stark, weil Hegel in der Deutung der 200 Jahre später immer wieder gern als ein etwas verkrampfter Systemdenker hingestellt wird. Umfassendheit und auch eine durchdacht angelegte Übersicht, ich denke, das trifft Hegels enzyklopädische Intention, aber eben nicht sozusagen logisch zwingend konstruierte Architektur. Durchdacht angelegte Übersicht. Logisch beliebig ist die Ordnung, die da gefunden werden soll, natürlich auch nicht. Der Titel einer Enzyklopädie, schreibt Hegel selbst in der Vorrede zur zweiten Ausgabe seiner Enzyklopädie, der Titel einer Enzyklopädie sollte zwar anfänglich einer minderen Strenge der wissenschaftlichen Methode und einem äußeren Zusammenstellen Raum lassen, also da merkt man schon, wie er sich ausdrücklich absetzt von ganz strengen Systemideen. Der Titel Enzyklopädie sollte zwar anfänglich einer minderen Strenge der wissenschaftlichen Methode und einem äußeren Zusammenstellen Raum lassen, allein die Natur der Sache bringt es mit sich, dass der logische Zusammenhang die Grundlage bleiben muss. Da haben Sie die andere Seite. Also ein völlig beliebiges Sammelsurium soll auch die Enzyklopädie natürlich nicht sein. Vielleicht kann man sagen, dass es Hegel um eine möglichst präzise Landkarte, eine Kartierung des gesamten, freilich komplexen und schwer überschaubaren Gebietes des philosophischen Denkens und aller wichtigen philosophischen Sachen geht, oder aller philosophisch wichtigen Sachen geht. Spätestens seit er an der Universität Jena lehren und arbeiten kann, macht er dann auch eben mit dem Projekt, in diesem Stil philosophisch aufs Ganze zu gehen, ernst. 1807 erscheint die Phänomenologie des Geistes. Ein in jeder Hinsicht großes Werk. Und wahrscheinlich, jedenfalls bei heutigen Lesern, Hegels bekanntestes Buch. Ich weiß nicht, was für Hegel-Titel, wenn Sie nachts im Schlaf geweckt werden und sollen einen Buchtitel Hegels nennen, wahrscheinlich wird Ihnen die Phänomenologie einfallen. Vielleicht, wahrscheinlich als erstes. Vielfach wird Hegels Philosophie geradezu mit der Phänomenologie des Geistes gleichgesetzt. Und auch an den Universitäten wird oft die Phänomenologie als Einstiegstext in Hegels Philosophie verwendet. Dafür eignet sie sich auch gut. Leider bleibt es allerdings erstens oft nur bei der Phänomenologie. Das heißt, man lernt gar nichts anderes mehr kennen. Und zweitens, und das ist jetzt ein Punkt, den ich noch kurz erläutern will zur Situierung der Phänomenologie des Geistes, zweitens steht auf diese Weise, wenn man die Phänomenologie als Einstiegstext nimmt und dann irgendwie auf ihr hängen bleibt sozusagen, es steht auf diese Weise genau dieses frühe Werk Hegels quasi so da, als sei es ein isoliert dastehendes Werk. Sowas wie ein geniales frühes Hauptwerk, das da so einzeln rumsteht, ganz unverbunden. Auf jeden Fall werden auch wir uns in die Phänomenologie des Geistes und auch damit fangen wir auch heute an, eine Zeit lang vertiefen. Aber machen wir uns, bevor wir das Buch genauer ansehen, erst einmal klar, dass dieser Text von vornherein eben nicht allein dasteht, sondern dass er einen ganz bestimmten Ort hat, nämlich in diesem eben geschilderten Vorhaben Hegels einer entwickelten Philosophie. Innerhalb dieses Vorhabens eines ganzen philosophischen Zusammenhangs hat die Phänomenologie einen bestimmten Ort, eine bestimmte Funktion. Sie hat nämlich einen hinführenden Charakter. Sie ist von Anfang an geplant gewesen und geschrieben gewesen, nur als der erste Teil eines Unternehmens, dessen zweiter Teil dann die Enzyklopädie der Wissenschaften sein wird, der philosophischen Wissenschaften. Hegel spricht diese Zusammengehörigkeit der Projekte in der Vorrede zu seiner Wissenschaft der Logik, also dem Buch, das er nach der Phänomenologie geschrieben hat, deutlich aus. Philosophie sei allein, heißt es da, als geistige Bewegung, die sich in ihrer Einfachheit, ihre Bestimmtheit und in dieser ihre Gleichheit mit sich selbst gibt. Philosophie sei allein als eine absolute Methode des Erkennens greifbar. Und dann heißt es weiter, auf diesem sich selbst konstruierenden Wege allein, behaupte ich, ist die Philosophie fähig, objektive, demonstrierte Wissenschaft zu sein. In dieser Weise habe ich das Bewusstsein in der Phänomenologie des Geistes darzustellen versucht. Zitat Ende. Demonstrierte Wissenschaft. In dieser Weise habe ich das Bewusstsein in der Phänomenologie des Geistes darzustellen versucht. Die Logik, also das Buch, in dem ja rückgeblickt wird auf die Phänomenologie des Geistes, die Logik dagegen kümmert sich, so Hegel, gerade nicht um diese demonstrierte, erfahrbare Seite der Vernunft, die Bewusstsein heißt, sondern die Logik kümmert sich gleichsam nur noch um das abstrakte Innenleben der Vernunft. Die Logik unternimmt also genau eine andere Bewegung als die Phänomenologie des Geistes. Zitat: Das Bewusstsein ist der Geist als konkretes, und zwar in der Äußerlichkeit befangenes Wissen. Aber die Fortbewegung dieses Gegenstandes beruht allein, wie die Entwicklung alles natürlichen und geistigen Lebens, auf der Natur der reinen Wesenheiten, die den Inhalt der Logik ausmachen. Das Bewusstsein als der erscheinende Geist, welcher sich auf seinem Wege von seiner Unmittelbarkeit und äußerlichen Konkretion befreit, wird zum reinen Wissen, dass sich jene reinen Wesenheiten selbst, wie sie an und für sich sind, zum Gegenstand gibt. Sie sind die reinen Gedanken, der sein Wesen denkende Geist. Ihre Selbstbewegung ist ihr geistiges Leben und ist das, wodurch sich die Wissenschaft konstituiert und dessen Darstellung sie ist. Das war jetzt wieder so ein Monsterzitat. Ich habe versucht, ein bisschen so zu betonen. Es gibt hier den Gegensatz zwischen dem Bewusstsein, konkret, das sich aus dem Konkreten herauslöst, und den reinen Wesenheiten der Vernunft. Hören wir genau hin, so bietet uns Hegel mit dieser Erläuterung eine recht griffige Unterscheidung an. Die Phänologie bildet einen ersten Teil einer Gesamtdarstellung, deren zweiter Schritt offenbar die Logik sein soll. Die Phänologie, Stichwort Bewusstsein, die Phänologie als Wissenschaft des erscheinenden Geistes hat das Bewusstsein zum Gegenstand und geht sozusagen aus von der Erfahrung der vertrauten Erscheinungsform des Bewusstseins, um dann auf dasjenige zuzugehen, was später den Inhalt der Logik ausmachen wird. Das reine Wissen nämlich, was immer das jetzt sei. Also wir nehmen jetzt mal die Wörter, so wie Hegel sie verwendet. Das reine Wissen an und für sich, die reinen Gedanken der Logik, die sind dann das, so hieß es im Zitat, wodurch sich Wissenschaft konstituiert und dessen Darstellung sie ist. Logik geht also gerade nicht von der Erscheinung aus, sondern stellt umgekehrt die Wissenschaft, nämlich eine Selbstbewegung der Gedanken, dar. Wir haben hier nebenbei bemerkt, vielleicht haben Sie es rausgehört, schon so eine kleine erste Definition des Bewusstseins, nämlich das Bewusstsein ist erscheinender Geist. Was immer Geist sei, es hat was mit dieser Erscheinung aus Erfahrung zu tun. Auch wenn wir nicht so recht wissen, was Hegel mit Geist wohl meint, können wir also diese zwei ganz verschiedenen Bewegungen in ihren Umrissen festhalten, so wie Hegel sie hier skizziert. Die Phänomenologie beschreibt ein Erscheinen. Sie geht von der konkreten Erscheinungsform aus und sie bewegt sich von dem in seiner Äußerlichkeit befangenen Wissen auf alles Weitere erst zu. Genauer, sie bewegt sich fort, wie es in dem Zitat hieß. Ich zitiere das nochmal. Die Fortbewegung dieses Gegenstandes beruht allein, wie die Entwicklung alles natürlichen und geistigen Lebens, auf der Natur derjenigen reinen Wesenheiten, die den Inhalt der Logik ausmachen. Also die Natur der reinen Wesenheiten, die den Inhalt der Logik ausmachen, gibt der Fortbewegung hin zur Logik ihre Dynamik. Hegel beschreibt diese Fortbewegung etwas später so. Das ist jetzt nochmal ein Zitat aus einem anderen Buch, aus der Enzyklopädie, wo er auch nochmal zurückguckt auf dieses Verhältnis, Phänologie einerseits und Logik andererseits. Jetzt betone ich mal etwas anders, weil es gibt noch einen anderen Aspekt, der hier interessant ist. In der Phänologie des Geistes, schreibt er da, habe ich das Bewusstsein in seiner Fortbewegung vom ersten unmittelbaren Gegensatz seiner und des Gegenstandes bis zum absoluten Wissen dargestellt. Das Bewusstsein in seiner Fortbewegung vom ersten unmittelbaren Gegensatz seiner und des Gegenstandes bis zum absoluten Wissen. Dieser Weg geht durch alle Formen des Verhältnisses des Bewusstseins zum Objekte durch. Und dieser Weg hat den Begriff der Wissenschaft zu seinem Resultate. Das worauf dieser Weg der Phänomenologie sich zubewegt, ist also das, was die Logik dann gleichsam von einer anderen Seite her anspricht, eben weil es sich um diejenigen reinen Wesenheiten handelt, die, so wie Hegel es darstellt, eigenbewegt der genuine Inhalt der Logik sind. Und zum anderen bewegt sich die Phänomenologie hier nicht nur auf das, was dann die Inhalte der Logik sein werden, zu, sondern sie bewegt sich auch ganz allgemein auf Wissenschaft zu. Die Logik sei die Wissenschaft der reinen Idee, also der Idee im abstrakten Elemente des Denkens, schreibt Hegel auch. Und die Phänomenologie ist der Weg dorthin. In aller Vorsicht, also bitte nicht auf die Goldwaage legen und am besten auch gar nicht abzeichnen, könnte man das grafisch, wie auch immer, also Bewegung, Weg hin, Fortgang, wie auch immer, könnte man die Phänomenologie so beschreiben, was immer das für eine Bewegung ist, also absolutes Wissen war da mal das Stichwort, was hier am Ende sein soll. Hier ist, was immer das hier ist, aber das, vielleicht haben Sie noch im Ohr das Stichwort unmittelbar. Schreiben wir es mal so hin. Und wir haben hier diese Eigenbewegungen. Nehmen Sie, dass das eine unten steht, das andere oben, jetzt nicht so wortwörtlich, es geht da nicht um eine Aufwärtsbewegung, aber wir haben hier etwas, das sich aus sich, die reinen Formen, die sich aus sich selbst darlegen. Also zwei verschiedene Perspektiven und die Phänomenologie in diesem Sinne als Hinweg. Stellen wir uns also vielleicht vor, dass die Phänomenologie gleichsam eine den Geist, der Geist viel ja, aus den Erscheinungen abstrahierende Bewegung vollzieht. Und die Logik setzt genau auf der anderen Seite an, dort, wo man am Ende der Phänomenologie angekommen ist. Dort, wo die abstrakten Gedanken immer schon da sind, nicht hergeleitet werden müssen, sondern immer schon da sind, sich in ihren eigenen Formen bewegen und erklären können. Das war der erste Aspekt in dieser Konstellation Phänomenologie-Logik. Der zweite, das war dieser Punkt mit der Wissenschaft. Wir haben ja da zum Zweiten den Schritt gewissermaßen über die Schwelle in die Wissenschaft hinein, der mit dieser Bewegung der Phänomenologie vollzogen wird. Im letzten Zitat steckte dazu eine Auskunft. Ich zitiere nochmal, dieser Weg, also der Weg der Phänomenologie, geht durch alle Formen des Verhältnisses des Bewusstseins zum Objekte durch und hat den Begriff der Wissenschaft zu seinem Resultate. Wir können also hier auch Wissenschaft hinschreiben. Begriff der Wissenschaft. Ganz ähnlich schreibt Hegel am Anfang seiner Logik, der Begriff der reinen Wissenschaft und seine Deduktion, also seine Ableitung, wird in der gegenwärtigen Abhandlung der Logik insofern vorausgesetzt, als die Phänomenologie des Geistes nichts anderes als die Deduktion desselben ist. Also wir haben in der Logik eine Einleitung, die genau dasselbe nochmal ausflaggt. Wir sind jetzt hier angekommen, die Herleitung setzen wir voraus, denn das ist ja das, was ich in der Phänomenologie unternommen habe. Die Phänomenologie mündet also im Konzept der reinen Wissenschaft. Und die Schwelle, die sie von der konkreten Erscheinung ausgehend überwindet, ist die Schwelle hin zur Wissenschaftlichkeit, könnte man sagen. Die Logik ist hingegen reine Wissenschaft. Umgekehrt könnte man vielleicht zuspitzen und sagen, die Phänomenologie bekennt sich dazu, wenn sie denn überhaupt Wissenschaft ist, Wissenschaft im Werden zu sein, eine, könnte man sagen, unreine Wissenschaft, im guten Wortsinn unreine Wissenschaft. Also ganz klar ist nicht, wo auf diesem Weg oder Gang jetzt die Wissenschaft sozusagen die Schwelle genommen wird oder betreten wird, aber wir haben hier irgendwie so eine Zone, in die die Phänomenologie hineinführt. Mit der Phänomenologie, also die Logik ist auf der anderen Seite die reine Wissenschaft, hatte ich schon zitiert. Mit der Phänomenologie hängt die Logik aber insofern zusammen, als die Phänomenologie den Begriff der Wissenschaft ableitet, deduziert. Was ist der Witz dieses Ansatzes? Also dieses Projekts, das von vornherein offenbar so eine Art Zangengriff vorsieht. Einmal so, einmal so. Hier wird ja dann auch sozusagen weiterentwickelt von der Logik her aus den Eigenbewegungen dieser reinen Wesensform. Was ist der Witz von diesem Zangengriff oder dieser Bewegung auf die wissenschaftliche Vernunft von außen zu und dann gleichsam aus ihr selbst heraussprechend in diesen beiden Buchprojekten? Vielleicht könnte man es vorläufig so sagen. Das Bewusstsein, unser Bewusstsein, ist nicht einfach etwas Logisches. Es ist vielmehr zuerst einmal Gegenstand einer Erfahrungswissenschaft. Und zu dieser Wissenschaft, zur Wissenschaftlichkeit dessen, was man an abstrakten logischen Gesetzen dem Bewusstsein dann vielleicht unterstellt, muss man erst einmal hinkommen. Und zwar vom Konkreten ausgehend. Und was dieses Konkrete wiederum ist, lässt sich nicht in Konzeptbegriffen des Reinen, der reinen Vernunft, der reinen Wissenschaft etc. ausdrücken. Merken Sie etwas? Hier argumentiert jemand dagegen, dass man logische Gewissheiten im Rahmen einer philosophischen Wissenschaft haben kann, bevor man nicht die Wissenschaftlichkeit dieser Wissenschaft aus der Erfahrung des Bewusstseins, das diese Wissenschaft betreibt, hergeleitet hat. Und diese Überlegung zielt unter anderem eindeutig gegen Kant. Reine Vernunft. Reine Vernunft können wir nur dann den Erscheinungen gegenüberstellen, heißt sozusagen bedeutet diese Konzeption, wir können sie nur dann den Erscheinungen gegenüberstellen, wenn wir uns vorher klargemacht haben, wo denn der Standort dieser reinen Wissenschaft sich als Erfahrbarkeit von wissenschaftlichem Bewusstsein überhaupt befindet. Und zwar einschließlich der Herkunft dieses Ortes, wenn es denn ein Ort ist, oder dieser Haltung oder wie auch immer, aus dem konkreten, sinnlich fassbaren Alltagsbewusstsein. Dem Alltag diesseits von dezidierter Wissenschaftlichkeit. Das lässt sich noch einmal zuspitzen. Der Vernunftstandpunkt ist nur legitim, wenn er vorher seinen eigenen Weg in die Wissenschaftlichkeit hinein erzählen und erklären kann. Also auch den Hinweg in die Wissenschaftlichkeit der eigenen Behauptung einer Philosophie, sie spreche aus Vernunft oder gar aus reiner Vernunft. Die Logik wiederum hat eine umgekehrte Legitimität. Sie kann gar nicht so tun, als ob sie sich herleiten kann. Sie muss mitten in der Wissenschaft ansetzen und muss diese gewissermaßen ganz verkörpern. Hier spricht von vornherein und eben ohne diese Verwurzelung, diese Entwickeltheit aus der konkreten Welt, hier spricht von vornherein die wissenschaftliche Vernunft, das reine Wissen, und expliziert sich selbst am Leitfaden seiner eigenen Formen. Nun bleibt Hegels Programm bei dieser Zweiteilung von Phänomenologie und Logik nicht stehen. Denn die Logik ist zwar das zweite Buch, das er schreibt nach der Phänomenologie, aber sie stellt nur einen Teil der Wissenschaft dar. Die Wissenschaft besteht nicht komplett nur aus Logik. Nur reinen Gedanken stellt sie dar, nur den sein eigenes Wesen denkenden Geist, wie es hieß. Hegel stellt neben die Logik in den Bereich der Wissenschaft, jetzt ist die Tafel etwas zu klein, wir müssen jetzt hier daneben noch zwei weitere Kästchen oder in das Kästchen noch zwei weitere Blöcke reinsetzen. Zwei weitere Teile stellt Hegel noch daneben, nämlich die Naturphilosophie und dann einen Bereich, den er Philosophie des Geistes nennt, was immer das genau sei. Alles drei gemeinsam, also Logik, Naturphilosophie und Philosophie des Geistes, bildet dann die Totalumfassung des Geländes der Wissenschaft, die schon erwähnte Enzyklopädie. Vervollständigen wir das Bild in dieser Weise, so sehen wir, dass Hegel tatsächlich mit seinen Publikationen ganz geordnet genau so voranschreitet. Es erscheint 1807 die Phänomenologie, 1812 die Wissenschaft der Logik und 1817 erscheint die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, die in sich dreigeteilt ist. Als ihren ersten Teil enthält sie eine Kurzfassung der Logik. Danach eben Naturphilosophie und Philosophie des Geistes. Also eigentlich sehr stringent und geordnet durchkomponiert das Ganze. Bleibt als Auffälligkeit, dass Hegel eine Logik gleichsam vorab gesondert publiziert. Also, dass er nicht gleich eine Enzyklopädie mit drei Teilen publiziert, sondern die Logik gesondert vorweg. Hegel selbst erläutert diesen Sachverhalt selber wie folgt, ich zitiere. Was das äußerliche Verhältnis angeht, so war dem ersten Teil des Systems der Wissenschaft, da sagt er System, was das äußerliche Verhältnis angeht, so war dem ersten Teil des Systems der Wissenschaft, der die Phänomenologie enthält, ein zweiter Teil zu folgen bestimmt, welcher die Logik und die beiden realen Wissenschaften der Philosophie, die Philosophie der Natur und die Philosophie des Geistes, enthalten sollte und das System der Wissenschaft beschlossen haben würde. Aber die notwendige Ausdehnung, welche die Logik für sich erhalten musste, hat mich veranlasst, diese besonders ans Licht treten zu lassen. Sie macht also in einem erweiterten Plane die erste Folge zur Phänomenologie des Geistes aus. Es ergibt sich damit folgender Plan, vielleicht nicht des Hegelschen Systems, aber der Hegelschen Gesamteinteilung des philosophischen Feldes. Sehr powerpointige Grafik, aber hier unten einfach nochmal das Zitat, das ich eben vorgelesen habe, also diese Gruppierung. Hier ist die Phänomenologie des Geistes, erster Teil dessen, was Frühsystem genannt wird, und dann haben wir die Wissenschaft der Logik besonders erschienen und dann diese Enzyklopädie, die dann eine kleine Wissenschaft der Logik in sich aufnimmt und alles vollständig zusammenbringt. Und dann die anderen beiden Bereiche Naturphilosophie und Philosophie des Geistes auch noch enthält. Die Enzyklopädie ist dann mehrfach neu aufgelegt worden und überarbeitet worden. Schauen wir uns nach dieser Grupporientierung nun also den ersten Teil des Hegelschen Unternehmens, diese Phänologie, als Wissenschaft des erscheinenden Geistes an. Also nur diesen ersten Teil, und das war der Punkt, auf den es mir ankam. Machen wir uns klar, dass es ein ganz bestimmter Typ von Projekt und von Herangehensweise ist, die Hegel mit diesem Buch durchführen will. Diese hinleitende, aber auch legitimierende, ableitende, könnte man sagen, Funktion, die das Buch erfüllen soll. Die Phänomenologie des Geistes, ich weiß nicht, hat sie sich jemand besorgt oder hat sie jemand zu Hause mal so reingeguckt und so? Also so sieht es aus, es ist kein absolut erschlagenes Buch, aber sie hat immerhin, naja, mit Anhang über 600 Seiten. Die Phänomenologie des Geistes beginnt mit einer Vorrede zum wissenschaftlichen Erkennen, heißt die, und hat den stattlichen Umfang von 56 Seiten. Dann folgt eine Einleitung, die ebenfalls noch einmal gut 13 Seiten umfasst. Danach ist der Text in drei Teile unterteilt. Der erste Teil, A, Bewusstsein. Der zweite, B, Selbstbewusstsein. Und der dritte Teil, C, hat gar keine eigene Überschrift, sondern ist seinerseits wieder unterteilt in vier Teile. Die heißen AA, Vernunft, BB, der Geist, CC, die Religion, DD, das absolute Wissen. Wir können in dieser Vorlesung natürlich nicht das ganze Buch durchnehmen. Also wir könnten locker die Vorlesung mit dem Buch füllen. Ich muss jetzt also versuchen, sie in die Phänologie einzuführen, viel wegzulassen und sozusagen getupft eine Idee davon zu vermitteln, worauf es Hegel ankommt und wie er schrittweise vorgeht bei diesem Gang, den er da organisiert. Ich will versuchen, das darzustellen, nicht zuletzt auch die kritische Absetzung von Kant dabei im Auge behalten, die durchgängig eine gewisse Rolle spielt. Aber ich warne schon mal vor, ich organisiere jetzt also Einstiege. Es ist keine flächendeckende Abhandlung zu diesem Buch. Nehmen wir uns zunächst die Vorrede vor. Übrigens habe ich mehrfach erlebt, also ganze philosophische Lehrveranstaltungen, die sich vornehmen, die Phänologie des Geistes zu lesen und in der Vorrede ein ganzes Semester lang stecken bleiben. Also mit den 56 Seiten dieser Vorrede kann man sich gut ein Semester ergiebig beschäftigen, hat viel davon, ist eine nahrhafte Vorrede. Auch hier gilt es also jetzt zu verkürzen. Wer sie schon mal gelesen hat oder schon mal reingeguckt hat, erkennt aber jetzt, hoffe ich, einige Motive wieder. Also es handelt sich um eine Vorrede, wie gesagt, nur vorweggeschickte Bemerkungen Hegels. Hier lässt Hegel die Phänologie erst einmal gleichsam mit einem Paukenschlag beginnen. Er erörtert nämlich ausführlich und durchaus provozierend vom Tonfall her in dieser Vorrede, was man in einer Vorrede alles nicht tun soll. Eine Vorrede soll nicht den Zweck des nachfolgenden Ganztextes erörtern. Der Verfasser soll in ihr nicht den eigenen Standpunkt vorweg schon mal historisch positionieren und sagen, wo er sich zwischen anderen Autoren sieht und eingruppieren möchte. Eine Vorrede soll nach Hegel auch nicht den Gegenstand vorstellen, von dem in dem Buch die Rede dann sein soll. Ebenso könne es nach Hegel, jedenfalls bei einem philosophischen Buch, nicht der Sinn einer Vorrede sein, dasjenige, was nachfolgt, explizit ins Verhältnis zu anderen philosophischen Bemühungen zum selben oder zum ähnlichen Thema zu stellen. Sprich, Hegel macht klar, es kann einem ernsthaft philosophischen Buch nicht darum gehen, vorweg erst einmal in aller Kürze zu sagen, weshalb konkurrierende Theorien schlechter sind oder falsch sind, als das, was man selber dann sagen möchte. Warum nun aber dies alles nicht? Und warum auch nicht eine solche ja durchaus übliche Vorwegbewertung der anderen Theorien, die es schon gibt, als eben falsch und meine eigene Theorie ist die richtige? Hegel gibt dazu folgende Erklärung an und er verlässt mit dieser Erklärung eigentlich die Ebene so der, sagen wir mal, rhetorischen Floskel, wie gehe ich jetzt so heran an mein Thema und so weiter. Die Erklärung ist, wenn man so will, eine eminent philosophische Erklärung. Bei der Bestimmung des Verhältnisses, welches ein philosophisches Werk zu anderen Bestrebungen über denselben Gegenstand zu haben glaubt, werde, so schreibt er, ein fremdartiges Interesse hereingezogen und das, worauf es bei der Erkenntnis der Wahrheit ankommt, verdunkelt. Worauf kommt es bei der Erkenntnis der Wahrheit an, wenn nicht festzustellen, das ist wahr und das andere ist falsch? Ich zitiere eine längere Passage und ich lese die ganz langsam und betone sie hoffentlich richtig. Also, das, worauf es bei der Erkenntnis der Wahrheit ankommt, wird verdunkelt, wenn man in wahr-falsch unterteilt oder wenn man das Attribut wahr und das Attribut falsch ausgibt, sagt Hegel. Etwas verblüffend, denn eigentlich denkt man doch, da geht es doch drum, wenn man irgendwie über Wahrheiten redet, dass man sagt, was wahr ist und nicht was falsch. Gut, jetzt kommt seine Erläuterung. So fest der Meinung, nämlich der weit verbreiteten Meinung, der Gegensatz des Wahren und Falschen wird, so pflegt sie auch entweder Beistimmung oder Widerspruch gegen ein vorhandenes philosophisches System zu erwarten, und in einer Erklärung über ein solches nur entweder das eine, Zustimmung, wahr, oder das andere, Widerspruch, falsch, zu sehen. Sie, also die übliche Meinung, begreift die Verschiedenheit philosophischer Systeme nicht so sehr als die fortschreitende Entwicklung der Wahrheit, als sie in der Verschiedenheit nur den Widerspruch sieht. Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte und man könnte sagen, dass jene von dieser widerlegt wird. Ebenso wird durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein der Pflanze erklärt und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen unterscheiden sich nicht nur, sondern verdrängen sich auch als unverträglich miteinander. Aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einheit, worin sie nicht nur nicht widerstreiten, sondern eins so notwendig als das andere ist. Und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben als Ganzes aus. Aber der Widerspruch gegen ein philosophisches System pflegt teils sich selbst nicht auf diese Weise zu begreifen, teils auch weiß das auffassende Bewusstsein gemeinhin nicht, ihn, also den Widerspruch, von seiner Einseitigkeit zu befreien oder frei zu erhalten und in der Gestalt des streitend und sich zu widerscheinenden gegenseitig notwendige Momente zu erkennen. Ende des Zitats. Was will Hegel an dieser Stelle, es ist übrigens eine berühmte Stelle, mit diesem Bild von den Entwicklungsphasen der Pflanze sagen, das er anbringt bei der Frage, wie sich philosophische Systeme zueinander verhalten. Offenbar geht es um diesen von ihm problematisierten Gegensatz von wahr und falsch. Weil man gemeinhin glaubt, ein philosophisches System könne nur wahr oder falsch sein, erwartet man, dass ein Denker alle anderen Theorien als falsch hinstellt und denken muss, um seine eigene als wahr zu präsentieren und zu denken. Entweder Beistimmung oder Widerspruch. Die bloße Meinung kennt nichts Drittes. Sie begreift, so hieß das im Zitat, sie begreift die Verschiedenheit philosophischer Systeme nicht so sehr als die fortschreitende Entwicklung der Wahrheit, als sie in der Verschiedenheit nur den Widerspruch sieht. Hegel selbst will aber offenbar die Verschiedenheit der philosophischen Systeme genau anders denken. Und er verwendet eben dazu diese Analogie der Pflanze. Knospe, Blüte und Frucht unterscheiden sich. Und nicht nur das, sie verdrängen sich auch als unverträglich miteinander. Also die Evidenz, was wir vor uns haben, ist ganz unbestreitbar. Eine Knospe ist was anderes als eine Blüte und eine Frucht aus einer Blüte ist auch wiederum was anderes als die Blüte. Trotzdem kann man nicht sagen, dass zwischen diesen einander unvereinbaren Elementen ein Widerspruch besteht. Man kann nicht sagen, die Knospe sei falsch und die Blüte sei richtig. Und dann die Blüte falsch und die Frucht eigentlich wahr. Es gibt da einen Übergang. Eine flüssige Natur, wie Hegel das nennt. Und diese lässt die einander ausschließenden, definitiv ausschließenden Dinge doch auch zugleich als Momente einer organischen Einheit erscheinen. Eine Einheit, wie es hieß, eine Einheit, worin sie sich nicht nur widerstreiten, nein, nicht nur nicht widerstreiten, sondern eins so notwendig als das andere ist. Aha, könnte man sagen, klar. Da gibt es also ein umfassendes Ganzes. Die Phasen der Pflanze gehören jeweils in das übergreifende eine Ganze, etwa Pflanzenleben, hinein. Aber das allein meint Hegel offenbar nicht, dass es ein Drittes gibt, in das ich das alles hineindenken kann, also diese Widerspruch oder ein Viertes, in das diese einander ablösenden, einander ausschließenden Elemente hineingehören. Bei Hegel geht es nicht um das Aufgehen dieser Elemente ins Ganze, sondern er interessiert sich für den Prozesscharakter, für das Nacheinander, das sich Ablösen der Momente. Die übliche Sicht der Dinge, so überträgt er ja das Bild der Pflanze auf das Feld der Philosophie, die übliche Sicht der Dinge begreift die Verschiedenheit philosophischer Systeme nicht so sehr als die fortschreitende Entwicklung der Wahrheit, als sie in der Verschiedenheit nur den Widerspruch sieht. Wer sich auf die Widersprüche fixiert, nur auf die Alternative wahr oder falsch starrt, verpasst also die Dimension, in der sich das eine aus dem anderen entwickelt. Das Verschiedene sich zwar ausschließt, aber eben in diesem Ausschließen dann doch auch konsequent aneinander anschließt. Sich ablöst. Und eben auf diese fortschreitende Entwicklung der Wahrheit, die fortschreitende Entwicklung als Wahrheit, kommt es Hegel an. In der Vorrede spinnt er diesen Blickwinkel gleich noch weiter aus. Kann ein philosophischer Autor den Inhalt seiner Schrift vorweg durch Angabe der Zwecke oder der Tendenzen seiner eigenen Schrift oder der Abschlussresultate erläutern? Nein, lautet die Antwort. Wer das ernsthaft glaubt, liegt schief. Wer das nackte Resultat, das, was man vorweg angeben kann, oder den bloßen Zweck für das wirkliche Erkennen hält, umgeht die Sache selbst. Denn, so heißt es dann im Text, denn die Sache ist nicht in ihrem Zweck erfüllt, sondern in ihrer Ausführung. Noch ist das Resultat das wirklich Ganze, sondern es zusammen mit seinem Werden. Der Zweck für sich ist das unlebendige Allgemeine, wie die Tendenz das bloße Treiben, das seiner Wirklichkeit noch entbehrt. Und das nackte Resultat ist der Leichnam, der die Tendenz hinter sich gelassen hat. Die Sache steckt in der Ausführung. Das Resultat ist nur zusammen mit seinem Werden wahr. Und nur zusammen mit seinem Werden das wirkliche Ganze. Hier haben wir die theoretische Formulierung dessen, was das Bild von Knospe, Blüte und Frucht andeutet. Diese Allegorie der Pflanze ist insofern nicht ohne Witz, als man mit ein bisschen Nachdenken auch noch auf eine weitere Pointe stößt, nämlich die Tatsache, dass ja die Frage, wo bei Knospe, Blüte und Frucht eigentlich der Anfang ist, und welches von den dreien wohl das Resultat darstellt, kaum zu beantworten ist. Fängt alles mit der Knospe an? Oder mit der Frucht und dem Samen? Ist die Blüte das Resultat oder aber die Frucht? Oder doch die Knospe als das gelungene Ergebnis der Weitergabe des Pflanzenlebens im Samen? Also im Grunde haben wir es mit einer Figur zu tun, die ein Prozess ist, den wir zwar an jeder Stelle unterbrechen können, aber wir müssen über den Prozess als Ganzes reden und wir können nicht sagen, an diesem Punkt haben wir sozusagen das Ergebnis oder den Anfang. Hegel war vom Thema des Anfangs sehr fasziniert. Er kommt an verschiedenen Stellen seines Werkes darauf zu sprechen. In der Vorrede zur Phänomenologie kommt er auf den Anfang zunächst einmal im Zusammenhang mit den anderen Philosophien seiner eigenen Zeit und vielleicht auch überhaupt mit der Situation seiner Zeit zu sprechen. Das eine entwickelt sich aus dem anderen. Man muss nicht alles für falsch erklären, denn was man tut, nimmt vom Vorigen etwas auf. Insofern kann man sagen, es gibt keine reinen Anfänge. Und doch gibt es das Phänomen, dass das eine das andere definitiv ablöst. Auch diese Seite des definitiv Ablösens macht Hegel stark. Wieder jetzt in dem Zusammenhang. Wie gehen philosophische Theorien miteinander um, beziehungsweise wie entwickelt sich vielleicht sogar die ganze gedankliche Gegenwart? Es sei nicht schwer zu sehen, schreibt Hegel, Zitat, dass unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Übergangs zu einer neuen Periode ist. Der Geist hat mit der bisherigen Welt seines Daseins und seiner Vorstellungen gebrochen und steht im Begriffe, es in die Vergangenheit hinabzuversenken und in der Arbeit seiner Umgestaltung. Ende des Zitats. Auch an diesem weiteren Modell, dem Modell der Geburt, lässt sich auf der anderen Seite aber eben das Doppelgesicht der radikalen Veränderung des Einschnitts oder des Anfangs gut zeigen. Hegel spielt auch diesen Vergleich Geburt für das Wirkprinzip des Geistes noch einmal durch. Zitat: Wie beim Kinde nach langer stiller Ernährung der erste Atemzug jene Allmählichkeit des nur vermehrenden Fortgangs abbricht, ein qualitativer Sprung, und jetzt das Kind geboren ist, so reift der bildende Geist langsam und stille der neuen Gestalt entgegen, löst ein Teilchen seines Baus seiner vorhergehenden Welt nach dem anderen auf, ihr Wanken wird durch einzelne Symptome angedeutet, der Leichtsinn wie die Langeweile, die im Bestehenden einreißen, die unbestimmte Ahnung eines Unbekannten sind Vorboten, dass etwas anderes im Anzug ist. Dies allmähliche Zerbröckeln, das die Physiognomie des Ganzen nicht veränderte, wird durch den Anfang unterbrochen, der ein Blitz in einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt. Allein, setzt Hegel fort, eine vollkommene Wirklichkeit hat dies Neue so wenig als das eben geborene Kind. Und dies ist wesentlich nicht außer Acht zu lassen. Das erste Auftreten ist erst seine Unmittelbarkeit oder sein Begriff. So wenig ein Gebäude fertig ist, wenn sein Grund gelegt worden, so wenig ist der erreichte Begriff des Ganzen das Ganze selbst. Zitat Ende. Also wieder auch ins Bild gesetzt diese Mehrdeutigkeit. Wir haben diese Übergängigkeit und wir haben dennoch die klaren Zäsuren, das Neue. Das Neue wiederum ist aber ein Ganzes auf gar keinen Fall. Eigentlich etwas, was sich erst dann im Fortgang als neu erweisen kann. Also als seine Kontur als Neues zeigen kann. Nun gut, wird man sagen, eigentlich kennen wir das ja. Die Dinge verändern sich nicht nur, sondern sie entstehen und vergehen. Es gibt Neues in der Welt. Und Dinge können auch verschwinden, zu Ende sein. Also wir leben nicht in einer Welt, in der quasi immer alles schon vorhanden ist und sich nur untereinander bewegt. Alles bleibt dabei, aber es gibt Neues und Dinge können verschwinden. Auf der anderen Seite wissen wir genauso gut, sieht man sich das ganz Neue an, so wird man immer auch finden, dass es nicht von ungefähr kommt, sondern aus etwas entstanden ist und auch durch diese Entstehung gezeichnet ist. Das Neue ist immer nur relativ neu. Schließlich ist uns auch der letzte Punkt, den Hegel in diesem Zitat heraushebt, aus der Alltagserfahrung mehr als vertraut. Das neu Angefangene ist nie schon ganz es selbst. Eigentlich muss sich das Neue erstmal ein Stück weit einrichten und festigen und erst wenn es einen gewissen Bestand hat, wird man sicher sagen können, was es ist und kann gleichsam im Nachhinein dann auch sicher vom Anfang sprechen, der da begonnen hat oder auch von dem, was wirklich neu ist am Neuen. Der Aufgang unterbricht die allmähliche Veränderung, nur er verändert die Physiognomie des Ganzen. Allein eine vollkommene Wirklichkeit hat dieses Neue so wenig als das eben geborene Kind oder die Grundlegung eines Gebäudes. Der erreichte Begriff des Ganzen ist nicht das Ganze selbst. Also der Begriff, der sozusagen am Anfang steht. Begriff und so weiter, kümmern wir uns später drum. Nehmen Sie es mal so als Wolkenwort. Zugegeben, diese Zweideutigkeit des Neuen. Es ist neu und doch verknüpft, geworden, gezeichnet, verbunden. Und auch die Zweideutigkeit der schleichenden Veränderung auf der anderen Seite. Sie ist Veränderung und es zeichnet sich das Neue schon ab, es steckt sozusagen drin, aber es bleibt zunächst einmal unsichtbar, es bleibt alles gleich. Diese Zweideutigkeit des Neuen ist etwas verwirrend, können wir sagen, aber aus der Erfahrung kennen wir das doch mehr als gut. Sozusagen zutiefst in dem, wie wir die Welt kennen, steckt doch genau diese Gewissheit, die Welt ist so. Immer geht irgendwie alles ineinander über und doch haben wir die Unterschiede und können uns auf diese Unterschiede auch einigermaßen klar beziehen. Und ist es nicht Sache der Wissenschaft, diese dem ganz normalen Bewusstsein sinnfälligen Unterschiede und Übergängigkeiten eben in objektive Kategorien zu packen, auszudrücken und zu erklären. Genau, würde Hegel sagen. Das sollte eigentlich der Anspruch von Wissenschaft sein und erst recht der Anspruch von Philosophie. Aber sehen wir uns doch mal an, was genau geschieht, wenn Wissenschaft an diese eigenartige Mehrdeutigkeit dessen, wie die Welt in unserer Erfahrung gegeben ist, herangeht. Beschränkt sich nicht Wissenschaft darauf, auf diese eigentümliche Mehrdeutigkeit an Systemen zu basteln, also auf diese Mehrdeutigkeit Systeme aufzutragen und an Systemen von Setzungen, Kategorien, Resultaten und dergleichen zu basteln, die das Ganze feststellen, in eine Ordnung bringen. Hat sich nicht unser Bewusstsein, also unser wirkliches Bewusstsein, längst daran gewöhnt, dass diese Ordnungen in gewisser Weise das, was wir erfahren, gar nicht wirklich abbilden? Haben wir uns nicht daran gewöhnt, dass die vielen konkreten Übergangserfahrungen, in denen wir leben, in der rationalen Systematik der Wissenschaft gleichsam niemals ganz, niemals ohne Rest vorkommen kann? Dass wir in der Wissenschaft immer nur eine von diesen beiden Perspektiven haben können, entweder die auf den Übergang, auf die Entwicklung und das Verbundene oder die auf die diskreten Elemente. Haben wir uns nicht längst damit abgefunden, dass Wissenschaft eben abstrakt ist und deswegen nicht anders kann, als entweder so oder so? Dass sie letztlich immer doch auch unverbunden über einer noch viel konkreteren Fülle unserer je eigenen, voller Besonderheit steckenden Welterfahrung schwebt. Genau deshalb, so Hegel, weil dies so ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Wissenschaft demgegenüber immer irgendwie in Ausschnitten arbeitet. Genau deshalb müssen wir gleichsam noch einmal von vorne anfangen. Von vorn anfangen mit der Frage nach einer philosophischen Perspektive, die nun wirklich diesen staunenswerten, übergängigen Beschaffenheiten der Welt gerecht werden kann. So wie wir sie tatsächlich erfahren. Gibt es in der Geschichte der Wissenschaft oder überhaupt in der Geschichte der Philosophie eine Theorie, die etwas anderes tut, als sich mit dieser ganz grundlegenden Doppeldeutigkeit von Form und Übergang, von Differenz und Übergang, von Neuauftauchen und Werden, von namenloser Veränderung und Sache, von Ahnung und Begriff einfach nur abzufinden? Hegels Antwort lautet nein. Weder kann die bisherige Philosophie erstens dieses Zusammenvorkommen von Sein und Werden denken, sie kann nur in Kategorien von Sein oder Werden alternativ denken, noch kann die Philosophie den Prozess, in dem wir stecken, während unsere Erfahrung genau so funktioniert, beschreiben. Und erst recht nicht kann bisher irgendjemand erklären, wie man in dieser Lage ernsthaft von der konkreten, wirklichen Erfahrung und unser Bewusstsein, das in diese eingetaucht ist, wie wir von dieser Erfahrung, die wir ja alle schließlich haben, zu denjenigen Denkformen kommen, die wir Wissenschaft oder Vernunft nennen. Wenn Wissenschaft etwas irgendwie objektiv Abgehobenes von der Alltagserfahrung sein will und aber über die Welt im Ganzen wirklich Aussagen machen können möchte, dann muss sie doch zumindest beschreiben können, wie sie im Verhältnis zu diesem Alltagsbewusstsein gedacht werden kann und wie sie von diesem Alltagsbewusstsein her zu verstehen ist, diese Abstraktion, die die Wissenschaft vornimmt. Und Wissenschaft muss erklären können, wie sie selbst sich aus diesem Alltagsbewusstsein entwickeln lässt, wie sie in diesem verankert sein will und mit welchem Recht sie behauptet, von der Erfahrungswelt zu sprechen, mit ihren Kategorien. Insbesondere muss Wissenschaft dabei natürlich auch erklären, woher sie ihren besonderen Anspruch auf Vernunft nimmt. Tritt die Vernunft, die das wissenschaftliche Denken kennzeichnet, gleichsam von außen her, vom Himmel her, durch Gott, durch Intelligenz oder was immer, hinzu? Irgendetwas, was dann diesen Kasten rechtfertigt, in dem ja schließlich nicht alles sich befindet, aus Sicht der Wissenschaft, sondern nur Bestimmtes? Wo kommt dieser Vernunftrahmen her? Ist es überhaupt so, dass dieser Vernunftrahmen so begrenzt ist? Oder hat die Vernunft nicht ihre Wurzeln genau in jenem ungeklärten Typ von übergängigen Bewusstseinsbewegungen, die wir im Prinzip bereits immer in der Welt schon beginnen sehen? Ich habe diese ganzen Fragen jetzt etwas rhetorisch gestellt. Sie ahnen, dass Hegel genau auf das Zweite hinaus will. Es gibt da Verwurzelungen. Und wir müssen das Bewusstsein, so wie es uns in dieser aus der wissenschaftlichen oder bisherigen philosophischen Perspektive gesehen widersprüchlichen Form eigentlich alltäglich vertraut ist, genau aus dieser Perspektive müssen wir Vernunft und Wissenschaft neu denken. Und wir müssen sehen, dass möglicherweise das, was Vernunft und Wissenschaft auszeichnet, auch in dieser alltäglichen Erfahrungswirklichkeit sozusagen schon komplett drinsteckt. Schon im ältesten Systemprogramm, was wir letztes Mal angesehen hatten, war die klare Forderung nach einer neuen, nach einer nicht dogmatischen und das heißt nicht abgehobenen Wissenschaft erhoben worden. Wir sehen nun deutlicher, diese Forderung Hegels ist nicht bloß gemeint als eine nach Verständlichkeit der äußeren Form. Also Wissenschaft soll sich nicht hier irgendwo bewegen und bloß sozusagen volksnäher reden, sich besser erklären oder was dergleichen. Vielmehr geht es tatsächlich um die Berechtigung der Wissenschaft, sich überhaupt Wissenschaft zu nennen, in dem Sinne, dass sie sich auf Wirklichkeit beruft, wenn sie sich Wissenschaft nennt. Erst was vollkommen bestimmt ist, also bis in die Spitzen unseres Bewusstseins hinein welthaltig mit Erfahrbarem gefüllt ist, darf eigentlich in einem wissenschaftlichen Sinne wahr gelten. Und diese Erfahrbarkeit, also die Füllung, die Weltnähe, muss Wissenschaft aufweisen können, um sich selbst und ihre eigene Rede zu legitimieren. Das war schon der Tenor des ältesten Systemsprogramms gewesen. Etwa in der Mitte der Vorrede zur Phänomenologie hat Hegel mit genau dieser Stoßrichtung nun eine provokative Definition der Wahrheit geliefert. Wahrheit ist ja auch das, was sich Wissenschaft zugute hält, im Gegensatz zu dem, was so im Alltag so alles für wichtig gehalten wird. Ich lese diese Definition für Wahrheit gleich vor. Achten Sie mal drauf, wie Hegel in dieser Definition sowohl den Bezug aufs Erfahrungsbewusstsein stark macht, als auch diese eben schon angedeutete schwer fassbare Prozessstruktur des Denkens und der Einsicht in seine Bestimmung mit einbaut. Das Wahre ist das Ganze, heißt es da. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung vollendete Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist. Und hierin eben besteht seine Natur, wirkliches Subjekt oder sich selbst werden zu sein. Aber eben Resultat, das hatten wir vorhin schon, Resultat nur einschließlich des Werdens, das hinführt zu diesem Resultat. Wörter geben keine unmittelbare Wahrheit. Das ist ein Gedanke, den Hegel hier anschließt. Und mit dem er seine Wahrheitsdefinition, das Wahre ist das Ganze, der Prozess, der zum Resultat führt und das Resultat, ergänzt. Der Anfang, das Prinzip oder das Absolute, schreibt er, wie es zuerst und unmittelbar angesprochen wird, ist nur das Allgemeine. So wenig, wenn ich sage alle Tiere, dieses Wort für eine Zoologie gelten kann, ebenso fällt es auf, dass die Worte des Göttlichen, Absoluten, Ewigen und so weiter das nicht aussprechen, was darin enthalten ist. Wörter geben also keine unmittelbare Wahrheit. Und zwar deswegen, weil es keine unmittelbaren, nämlich keine prozesslosen Wahrheiten gibt. Die Entwicklung macht erst das Wahre, die Entwicklung zum Ganzen. Den Wörtern fehlt, was Hegel auch Vermittlung nennt. Das Ganze und das Werden und das erst wirklich Werden des wahren Wesens von etwas entfaltet sich in einer Bewegung, die das Absolute, das Abgelöste, bloß zum Anfang oder zu seinem Ausschnitt hat. Absolut schlage ich übrigens vor, das ist ja auch so ein sperriges Wort, was in dem Zitat vorkam, einfach gemäß dem lateinischen Wortsinn zunächst einmal einfach zu übersetzen mit abgelöst. Im Zitat kommt auch das Wort Subjekt vor, wieder so ein kompliziertes Wort. Auch da, also Hegel sagt, die Natur des Wahren sei Subjekt oder sich selbst werden zu sein. Fragen wir uns nicht, was Subjekt heißen mag, sondern übersetzen wir auch das zur Sicherheit wörtlich mit zugrunde liegend. Subjektum heißt zugrunde liegend. Drunter gelegt, drunter geworfen. Es komme, sagt Hegel, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern als Subjekt aufzufassen und auszudrücken. Eine andere Formulierung für diese Betonung der Verlaufsform des Ganzen als das, was man wahrnehmen darf. Halten wir diesen Gedanken für heute fest. Es gibt da etwas Elementares, was alle bisherige Philosophie nicht wirklich mit in den Blick genommen hat, aber eigentlich mit in eine philosophische Wissenschaft, die ihren Namen verdient, hineingeholt werden muss. Die Frage nicht nur nach Resultaten, Kategorien, Erfahrungsinhalten oder Erfahrungskategorien oder Ähnlichem, sondern die Frage nach dem Bewusstseinserfahrungsprozess selbst, nach der erfahrbaren Bewusstseinsbewegung, nach der Reflexion. Sie muss mit in das Konzept des Wahren, auch des wissenschaftlichen Wahren, einbezogen werden. Eben dies ergibt dann auch wieder eine schöne Bestimmung des Projekts namens Phänomenologie. Die Phänomenologie ist Wissenschaft des erscheinenden Bewusstseins, hatten wir bisher gesagt. Jetzt können wir sehen, dass das Erscheinen hier betont werden muss. Wissenschaft des erscheinenden Bewusstseins, und zwar der Prozesscharakter dieses Erscheins. Wir können sagen, Wissenschaft des konkreten Prozesscharakters soll die Phänomenologie sein, und zwar des konkreten Prozesscharakters der Vernunft. Und, das können wir auch schon heraushören, die Phänomenologie kann dies nur leisten, indem sie selbst eine prozessförmige Wissenschaft ist, indem sie selbst einen Text organisiert, der nicht selber vorweg seine Resultate sagt, sondern der als Durchführung wahr sein will. Mit einer handelsüblichen Vorrede, den gängigen Vorwegangaben der Normalwissenschaft, kann und will Hegel seine Phänomenologie genau deshalb nicht einleiten. Nochmal ein Zitat. Das Werden der Wissenschaft überhaupt oder des Wissens ist es, was diese Phänomenologie des Geistes darstellt. Um zum eigentlichen Wissen zu werden oder das Element der Wissenschaft, das ihr reiner Begriff ist, zu erzeugen, hat es das sinnliche Bewusstsein, sich durch einen langen Weg hindurch zu arbeiten. Dieses Werden, wie es in seinem Inhalt und den Gestalten, die sich in ihm zeigen, sich aufstellen wird, wird nicht das sein, was man zunächst unter einer Anleitung des unwissenschaftlichen Bewusstseins zur Wissenschaft sich vorstellt, auch etwas anderes als die Begründung der Wissenschaft, so ohnehin als die Begeisterung, die wie aus der Pistole mit dem absoluten Wissen unmittelbar anfängt und mit anderen Standpunkten dadurch schon fertig ist, dass sie keine Notiz davon zu nehmen erklärt. Also, es soll gehen um einen Weg hinein in das Wissen, durch die Ausarbeitung des Weges zur Wissenschaft. Dabei aber nicht einfach im Sinne einer Anleitung, auch nicht im Sinne einer Begründung und auch nicht als romantische Begeisterung, die gleichsam unmittelbar ins Absolute hineinspringt, ins Abgelöste hineinspringt. So geht's nicht, würde Hegel sagen. Das Bekannte überhaupt ist nicht darum, weil das Bekannte ist bereits erkannt. Wir müssen diesen Weg gehen. Das Bewusstsein selbst muss vielmehr verstanden werden und zum Gegenstand einer sich auf sich selbst einlassenden Erfahrungswissenschaft gemacht werden. Wie will Hegel da ansetzen? Eine sich auf sich selbst einlassende Erfahrungswissenschaft des Bewusstseins. Zu dieser Frage nur ein Abschlusszitat, ein kleiner Vorblick aufs nächste Mal, sozusagen, um Sie neugierig zu machen. Hegel geht nämlich aus von einem Auseinanderfallen, von einer Differenz, die in dieser Bewusstseinsbewegung steckt. Wir hatten das in dem Paradox mit der Pflanze auch ein Stück weit schon gesehen. Es gibt da Widersprüchliches, und diese widersprüchlichen Momente sind der Einstieg für Hegel für die Frage, wie geht diese Bewegung eigentlich vonstatten. Zitat: Das unmittelbare Dasein des Geistes, das Bewusstsein, hat die zwei Momente des Wissens und der dem Wissen negativen Gegenständlichkeit, indem in diesem Elemente sich der Geist entwickelt und seine Momente auslegt. So kommt ihm dieser Gegensatz zu und sie treten als Gestalten des Bewusstseins auf. Die Wissenschaft dieses Wegs ist die Wissenschaft der Erfahrung, die das Bewusstsein macht. Das wäre jetzt auch nochmal eine schöne und letzte. Bleiben Sie noch 5 Minuten sitzen, dann ist die Vorlesung auch zu Ende. Die Wissenschaft der Erfahrung, die das Bewusstsein macht, das ist auch nochmal eine schöne Definition von Phänomenologie. Damit zur Zusammenfassung. Erstens. Hegels Philosophie ist erfüllt von romantischem Schwung. Nicht nur die Welt soll verändert werden, sondern auch das So-Sein von Wissenschaft und das Verhältnis dessen, was man Vernunft nennt, zur gelebten, nicht in Theorie gefassten Wahrheit des Volkes. Dennoch entscheidet sich Hegel, anders als Hölderlin auf jeden Fall, in gewisser Weise auch anders als Schelling, nicht für Dichtung und auch nicht für ein Philosophieren als Mythologie oder ein Philosophieren in Fragmenten, sondern er entscheidet sich für den Entwurf einer ganzen, einer umfassenden Philosophie. Zweitens, die Phänomenologie des Geistes steht nicht von vornherein allein da, quasi, Frühwerk oder was in der Art. Sie ist Teilstück eines systematischen Entwurfs, in dem auf der einen Seite die Erforschung des erscheinenden Geistes eine Hinführung zur Wissenschaft bilden soll. Die Phänomenologie, die diese Hinführung unternimmt, steht der Phänomenologie, die diese Hinführung unternimmt, steht auf der anderen Seite dann eine ganze Enzyklopädie der gleichsam aus sich heraus zu erklärenden philosophischen Wissenschaften gegenüber. Die Logik, Wissenschaft der reinen Wesenheiten, ist ihr erster Teil, und die Enzyklopädie umfasst außerdem eine Naturphilosophie und die sogenannte Philosophie des Geistes. Diese beiden nennt Hegel Realphilosophie. Drittens, Hegels Phänomenologie wird von einer Vorrede eröffnet, die sowohl die Form als auch die inhaltlichen Ansatzpunkte alles bisherigen Philosophierens mit Schwung verwirft. Wenn Wissenschaft sich auf die Objektivierung allgemeiner Formen des Denkens beschränkt, dann verfehlt sie ebenso die wirkliche Dimension der Welt, so wie sie in unserem Erfahrungsbewusstsein gegeben ist, wie wenn sie sich auf feste Erfahrungsgegenstände oder aber auf ein bloßes Fließen und eine allgemeine Übergängigkeit der Dinge konzentrieren würde. Entscheidend ist für Hegel gerade, dass beides zugleich gegeben ist. Wir aber nicht genau wissen, wie dieses zugleich eigentlich funktioniert. Zugleich gegeben ist die abgrenzende Verschiedenheit und das notwendige Ineinander der Sachen, die Entwicklung. Oder auch zugleich ist die Betrachtung der Differenzen und die Betrachtung der wesentlichen Verbindungen. Dieses Zugleich ist nichts Ruhendes, sondern selbst ein Prozess, eine Bewegung. Gegenüber aller bisherigen Philosophie fordert Hegel nun eben diese Prozessstruktur, dieses Zugleich muss man denken können. Viertens. Die Phänomenologie will genau das tun und in diesem Sinne eine Erfahrungswissenschaft sein, aber eben die noch nie dagewesene Wissenschaft der wirklichen, der ungeschmälerten, der konkreten und eben nicht irgendwie statisch, architektonisch aussehenden, sondern der verlaufsförmigen Erfahrung. Von einer Theorie des Bewusstseins her gesehen ist die Phänomenologie Wissenschaft des erscheinenden Bewusstseins. Von der Erfahrung her gesehen ist sie Wissenschaft der Erfahrung, die wir mit dem Bewusstsein machen. Fünftens, methodisch entscheidend ist für Hegel etwas, das man Prozessdenken nennen könnte. Die Phänomenologie will nicht irgendwelche festen kategorialen Schemata oder dergleichen, sondern sie interessiert sich gerade für die Verlaufsfigur der Erfahrung, auch die Verlaufsfigur der Denkerfahrung, auch die Verlaufsfigur ihrer eigenen Überlegungen, so wie sie sie in ihrem eigenen Text entwickelt. Hegel wählt daher von vornherein einen ganz eigenen Denkstil. Er verflüssigt Kategorien wie Anfang, Ende, Zweck etc. Und er fordert in dieser Vorrede einen ganz neuen Wahrheitsbegriff. Die Wahrheit ist kein bloßer Anfang, kein allgemeiner Begriff von irgendetwas, sie ist auch kein bloßes Resultat, ein Ergebnis, sie ist auch nicht in einem Wort unterzubringen, sondern sie ist das Ganze. Das Ganze einer Bewegung, einer Erfahrung, einer Arbeit etc. Einer Bewegung, die zwar zu Ergebnissen führt, aber sowohl ihren Einsatzpunkt als auch die erfahrbare Denkanstrengung, als auch möglicherweise sogar noch das, was aus den Ergebnissen folgen wird, mit in sich enthält. Danke.